HR-Info. Himmel und Erde.
Heute mit Lothar Bauer-Ochse. Guten Morgen und Ihnen einen schönen Sonntag. Was bleibt eigentlich von mir in Erinnerung, wenn ich einmal tot bin? Eine spannende Frage, dass wir Spuren hinterlassen wollen und etwas von uns auf der Erde verewigt bleibt. Diesen Wunsch haben wir wohl alle. Die einen schreiben Bücher, denn wer schreibt, der bleibt. Andere bauen Häuser, wieder andere verewigen ihre große Liebe mit einem Vorhängeschloss an einem Brückengeländer und schmeißen den Schlüssel in den Fluss, damit die Liebe ewig bleibt. Am heutigen Totensonntag oder wie es in der evangelischen Kirche auch heißt, Ewigkeitssonntag, geht es hier in Himmel und Erde unter anderem um das, was bleibt, was erinnert wird, wenn ein Mensch von uns gegangen ist. Aber zunächst einmal blicken wir auf aktuelle Vorgänge in den Kirchen weltweit. Nach wie vor beschäftigt der Skandal des sexuellen Missbrauchs viele in der katholischen Kirche. An diesem Wochenende hatte das Zentralkomitee der deutschen Katholiken als Dachverband der katholischen Laienverbände seine Herbstvollversammlung. Eigentlich sollte es um das Verhältnis zum Islam gehen und um die moderne Arbeitswelt. Aber dann drängte sich doch die Frage nach der Rolle von Bischöfen im Missbrauchsskandal in den Vordergrund.
Es begann mit einem Paukenschlag. Sofortige Änderung der Tagesordnung, denn die schleppende Aufklärung der Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche und das Zurückhalten der Missbrauchsstudie durch das Erzbistum Köln, das war den Mitgliedern des Zentralkomitees der deutschen Katholiken wichtiger als alle anderen Themen. ZDK-Präsident Thomas Sternberg nannte es in seinem Bericht zur Lage einen Skandal, wenn Kölner Missbrauchsopfer für die Nichtveröffentlichung einer anwaltlichen Untersuchung instrumentalisiert worden sein.
Die Empörung unter den Gläubigen ist zu Recht laut geworden. Man fragt sich angesichts solcher Vorgänge, haben die Verantwortlichen wirklich verstanden, was sexueller und auch der geistliche Missbrauch bedeuten?
Ein Initiativantrag des Präsidiums zu diesem Thema ging vor allem Frauenverbänden und dem Bund der deutschen katholischen Jugend nicht weit genug. Noch in der Nacht formulierte ein Team ein wesentlich schärferes Papier, das mit großer Mehrheit angenommen wurde. Der Titel: Ursachen erkennen, Verantwortung übernehmen, Konsequenzen ziehen. Die Hauptkritik: Sexualisierte Gewalt werde in der Kirche immer noch vertuscht. Es gäbe immer noch Bischöfe, die keine persönliche Verantwortung übernehmen und nicht zu wesentlichen Änderungen bereit seien, so ZDK-Präsidiumsmitglied Karin Kortmann.
Ziel dieser gemeinsamen Erklärung war es und ist es, die umfassende und vergleichbare und abgestimmte Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs in den deutschen Diözesen sicherzustellen. Es sollen transparente und unabhängige Aufarbeitungen gewährleistet werden. Und ganz ausdrücklich wird die Einbindung von Betroffenen sowie deren Expertise verankert.
In der nun verabschiedeten Erklärung übt das Zentralkomitee der deutschen Katholiken aber nicht nur Kritik an der Haltung der Kirche. Das ZDK will auch aktiv an der Aufarbeitung der Fälle sexualisierter Gewalt mitarbeiten und den Betroffenen noch mehr den Rücken stärken. Präsident Thomas Sternberg.
Die Tatsache, dass die katholische Kirche als System Mitverantwortung und Schuld der Täter trägt, drängt auf Neuordnungen auf vielen Ebenen und in zahlreichen Handlungsfeldern. Nur über diesen Weg können wir gemeinsam verlorenes Vertrauen zurückgewinnen und uns wieder glaubwürdig machen, damit wir unserem Auftrag und unserem Zeugnis gerecht werden können. Das ist das Ziel, nicht das Putzen des Glanzes der Kirche.
Ein langer Weg, solange kirchliche Würdenträger nicht ihre Haltung ändern und weiter schweigen.
Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken fordert mehr Transparenz und Konsequenz bei der Aufarbeitung des Missbrauchsskandals in der katholischen Kirche. Anne Burkhardt berichtete von der Herbstvollversammlung der obersten katholischen Laienorganisation, die in diesem Jahr Corona-bedingt rein digital stattfand. Und wir bleiben noch beim Thema. Es ist jetzt ziemlich genau 2 Jahre her, dass die katholischen deutschen Bischöfe die Ergebnisse einer großen Studie zum sexuellen Missbrauch in der Kirche veröffentlicht haben. Schon damals wurde die Frage gestellt, wann eigentlich der erste Bischof persönlich Verantwortung übernimmt und Schuld einräumt. Damals gab es auf diese Frage nur betretenes Schweigen der Bischöfe. In den vergangenen Wochen und Tagen nun aber hat sich das geändert. Neue Untersuchungen in einzelnen Bistümern benennen konkret Verantwortliche mit Namen. Manche Untersuchungsergebnisse sind offenbar so brisant, dass sie vorerst noch unter Verschluss gehalten werden. Rücktritte sind zumindest nicht mehr ausgeschlossen. Eine ganz neue Dynamik, über die ich sprechen will mit meinem Kollegen Klaus Hofmeister. Klaus, das Ganze spielt ja im Moment im Westen der Republik, in den Bistümern Köln, Aachen, Essen und Münster. Schauen wir zunächst mal nach Essen. Der dortige Bischof Oberbeck hat als erster amtierender Bischof in Deutschland gesagt, ich bin schuldig geworden. Worum geht es da?
Ja, das ist ein besonders schlimmer und spektakulärer Fall, der Fall A. Und in ihm sind insgesamt 11 Bischöfe in 3 Diözesen verwickelt, die ihn gewähren ließen, obwohl er zweimal wegen Unzucht mit Kindern verurteilt wurde. Das erste Mal schon 1972 im Erzbistum Köln. Nach seiner Haft wurde er dann weiter im Bistum Münster eingesetzt. 1989 gab es dort dann wieder eine Verurteilung. Dann wurde er nach Köln zurückversetzt. Und als Ruhestandsgeistlicher war er dann von 2002 bis 2015 im Bistum Essen tätig. Also versetzen, nicht hinschauen, nicht wissen wollen, keine Konsequenzen ziehen, kein Aufsehen machen und damit eben immer neue Opfer schaffen. Der erste, der jetzt Versäumnisse offen eingestand, ist der Essener Bischof Overbeck. Er sagte, ich habe Schuld auf mich geladen, und er entschuldigte sich für eine, wie er sagt, Verkettung von Fehlleistungen, die Versäumnisse und Missstände, die jetzt offenbar geworden sind.
Aber einen Rücktritt lehnt er bisher ab.
Ja, weil seine persönliche Fehlleistung mehr ein Aufsichtsversäumnis als eine direkte Vertuschung war. Er sagt, zu diesem konkreten Fall und seiner Beteiligung Verantwortung zu übernehmen, heißt in diesem Fall für mich lernen. Und er fügt hinzu, es kann andere Fälle geben, da müsste ich vielleicht andere Zeichen setzen.
Auch der Kölner Erzbischof Kardinal Wölki hat vor 3 Tagen erklärt, es sind Fehler gemacht worden. Aber ein schon fertiges Gutachten, das Namen nennt, unter anderem den seines Vorgängers Kardinal Meißner, das hält er weiter unter Verschluss. Wie ehrlich, wie offen ist da eigentlich die Aufarbeitung?
Ja, offenbar fehlt dann doch der Wille zu einer dann wirklich schmerzlichen Transparenz. Denn in dem Fall A, der nun durch ein Sondergutachten aufgearbeitet wurde, sehen alle Beteiligten offenbar sehr schlecht aus. Und es ist aus meiner Sicht ein verheerendes Signal, das gegeben wird, wenn man zwar radikale Transparenz angekündigt hat. Und da hat Erzbischof Wölki wirklich den Mund sehr voll genommen und dann am Ende die Gutachten doch unter Verschluss hält. Und besonders prekär ist, das Sondergutachten im Fall des Priesters A wurde ja gemeinsam mit dem Bistum Münster und dem Erzbistum Köln in Auftrag gegeben. Das Bistum Münster will es veröffentlichen, aber Köln hat die Federführung und blockiert. Und da kann der Grund kein rechtlicher sein, sondern eigentlich nur wieder Täterschutz bzw. der vermeintliche Schutz des Andenkens der früheren Bischöfe Höfner und Meißner, deren Versagen vermutlich damit aufgedeckt würde.
Im Zusammenhang mit dem Kölner Untersuchungsbericht wird ja immer wieder der Name des jetzigen Hamburger Erzbischofs Heese genannt. Der war nämlich zuvor Personalchef im Erzbistum Köln und als solcher eben mit den Personalakten der Täter befasst. Der hat bisher alle Vorwürfe abgestritten, aber er ist jetzt doch von einem Posten zurückgetreten. Er war bisher geistlicher Begleiter des Zentralkomitees der deutschen Katholiken. Dieses Amt hat er jetzt gerade aufgegeben. Warum?
Er hat am Donnerstagabend eine persönliche Erklärung abgegeben, in der er bedauert, dass seine Aufgabe für das Zentralkomitee zum gegenwärtigen Zeitpunkt durch die öffentliche Debatte über die Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs im Erzbistum Köln belastet ist. Das Amt als geistlicher Assistent werde er mit sofortiger Wirkung ruhen lassen, bis zu einer endgültigen Klärung der Sachverhalte. Heese war ja dort seit 2006 Personalchef im Erzbistum Köln und später auch Generalvikar. Ihm wird vorgeworfen, besonders in einem Missbrauchsfall in mehrerer Hinsicht rechtswidrig gehandelt zu haben. Das gesteht auch Erzbischof Wölki zu, der diese Formulierung getätigt hat, ihm gegenüber. Es geht um Vertuschung bzw. auch das Verschweigen von Missbrauchsinformationen und auch um einen Verstoß gegen kirchenrechtliche Vorgaben. Heese hat mehrfach alle Vorwürfe gegen seine Person allerdings zurückgewiesen.
Die Aufarbeitung des Missbrauchsskandals kommt da doch ganz offensichtlich in eine neue Phase. Jetzt werden eben auf der Leitungsebene unter amtierenden oder ehemaligen Bischöfen Verantwortliche genannt. Da kommt auch eine neue Unruhe ins Volk und manche sagen schon, es dauert nicht mehr lange, bis einer der Bischöfe seinen Hut nehmen muss. Wie schätzt du das ein?
Ja, es geht ja hier um Glaubwürdigkeit, es geht um Aufklärung, um Aufarbeitung. Und wenn man das Ganze auch nur mal einen Moment anschaut aus der Perspektive eines Opfers, wenn mit jeder Versetzung eines Missbrauchtäters in Kauf genommen wird, dass ein Täter wieder neue Opfer findet, oder wenn man Täter schützt und Taten vertuscht hat und mit Opfern so umging, als seien sie Feinde der Kirche, dann ist sonnenklar, dass diese Aufarbeitung nicht geht, ohne dass Bischöfe auch Verantwortung übernehmen, institutionell und, wenn sie selbst direkt verwickelt sind, eben auch persönlich. Und falls es zutrifft, was Erzbischof Heese vorgeworfen wird, dann müsste er aus meiner Sicht tatsächlich zurücktreten.
In der Aufarbeitung des Missbrauchsskandals in der katholischen Kirche kommen immer mehr Bischöfe und ihre Rolle bei der Vertuschung und Verschleierung von Missbrauchsfällen in den Blick. Informationen und Einschätzungen dazu von Klaus Hofmeister. Die Bürger der USA haben gewählt und mit Joe Biden ist erst zum zweiten Mal in der amerikanischen Geschichte ein Katholik zum Präsidenten gewählt worden, nach John F. Kennedy. Bidens Amtsvorgänger Trump hatte mit seiner Politik die religiöse Rechte auf seiner Seite. Vor allem die weißen Evangelikalen waren entzückt. Sie stellen nach wie vor Trumps treueste Wählerbasis dar. Generell aber sind Amerikas Gläubige politisch genauso gespalten wie die gesamte Nation. Sebastian Hesse über den künftigen Präsidenten und seine Kirche.
Look, I'm a practicing Catholic. I believe faith is a gift.
Sehen Sie, ich bin ein praktizierender Katholik, betont Joe Biden gerne. Ich denke, glauben zu können ist ein Geschenk. Während der Nachwahlwirren gehörte dann auch die katholische Bischofskonferenz USCCB zu seinen allerersten Gratulanten. Eine Geste, die vom Trump-Lager als voreilig kritisiert wurde und für die sich der Erzbischof von Los Angeles, José Gómez, der Vorsitzende der Bischofskonferenz, rechtfertigen musste.
Obviously we respect the election process.
Wir respektieren natürlich die demokratischen Gepflogenheiten, so der Erzbischof, aber zu dem Zeitpunkt entsprach das dem Kenntnisstand über den Wahlausgang. Soweit die diplomatische Replik. Gómez weiß natürlich genau, wie Amerika unter Kennedy darüber spekuliert hatte, welchen Einfluss wohl der Papst auf die Politik eines katholischen Präsidenten haben würde. Das Thema könnte bald wieder aufkommen. Joe Biden ist ein Bewunderer von Papst Franziskus.
The thing that I think is so electric about the Holy Father.
Was am Heiligen Vater so elektrisierend ist, schwärmt Biden, ist, dass er wie mein eigener Vater auch sagt, Glaube verpflichtet dazu, gegen Machtmissbrauch vorzugehen.
We have an obligation to fight against the abuse of power.
Doch so harmonisch Bidens Verhältnis zu seiner Kirche an der Oberfläche scheint, so sehr gibt es aber auch Misstöne, vor allem wegen Bidens eher liberaler Haltung zum Reizthema. Abtreibung.
I'm prepared to accept as a matter of faith. My wife and I, my family, the issue of abortion.
Meine Frau, meine Familie und ich lehnen Abtreibungen aus Glaubensgründen ab, stellt Biden klar.
But I'm not prepared to impose doctrine that I'm prepared to accept on the rest of them. And I actually had that discussion with Pope Benedict.
Er werde aber niemand Andersdenkendem die Doktrin aufzwingen, die er selber akzeptiert. Darüber habe er schon mit Papst Benedikt diskutiert. Und diskutiert worden ist Bidens Haltung diese Woche erst auf der Bischofskonferenz. Erzbischof José Gómez hatte dort kritisiert, es schaffe Probleme, wenn Politiker katholischen Glaubens das Recht auf Abtreibung unterstützen. Präsident Trump hatte sich stets eindeutig als Abtreibungsgegner positioniert und seinen konservativen Umbau des obersten Gerichtshofes auch damit begründet, dass der Supreme Court eines Tages das liberale Abtreibungsrecht in den USA kassieren könnte. Das hat Trump auch bei dieser Wahl die evangelikalen Stimmen gesichert, wie der prominente Prediger Robert Jeffress von der First Baptist Church in Dallas, Texas, nach der Wahl noch einmal betonte.
That president will never erase the vast accomplishments of Donald J. Trump.
Niemals werde Joe Biden die kolossalen Errungenschaften Trumps ausradieren können, vor allem nicht die auf Lebenszeit bestellten konservativen Richter an den Bundesgerichten am Supreme Court.
Not least of which is 200 federal judges with lifetime appointments on the appellate courts and three Supreme Court justices.
Ähnlich wie 2016 haben weit über 80% der Evangelikalen für Trump gestimmt. Bidens Rückhalt unter Katholiken ist dagegen uneinheitlich, während ihm die weißen Katholiken wohl die entscheidenden Staaten Pennsylvania, Michigan und Wisconsin sicherten, haben die katholischen Latinos etwa in Florida und in Texas in großer Zahl auf Trump gesetzt.
Joe Biden ist der zweite katholische Präsident in der Geschichte der USA, aber während sich Donald Trump auf die konservativen weißen Evangelikalen als Unterstützer verlassen kann, sind Amerikas Katholiken durchaus gespalten im Blick auf den neuen Präsidenten. Unser Korrespondent Sebastian Hesse aus Washington schilderte die Situation.
HR Info. Himmel und Erde.
Heute ist der Totensonntag. In den evangelischen Kirchen wird er auch als Ewigkeitssonntag gefeiert. Im Mittelpunkt steht die Erinnerung an die Menschen, die in den vergangenen 12 Monaten verstorben sind. In den Gemeinden werden ihre Namen verlesen. Oft wird für jeden Verstorbenen eine Kerze entzündet. Ein Symbol, dass auch die Verstorbenen noch unter uns sind, dass sie Spuren hinterlassen haben. Es ist ja so eine urmenschliche Sehnsucht, dass mit dem Tod eines Menschen nicht einfach alles ausgelöscht ist, sondern dass da etwas bleibt, in der Erinnerung oder in den Dingen, die ein Mensch geschaffen hat. Oft haben wir auch die Sehnsucht, dem Augenblick Ewigkeit zu verleihen. Was bleibt eigentlich? Diese Frage beschäftigt mich heute im Himmel und Erde Sonntagsthema. Und wir haben uns einmal umgehört und gefragt, womit möchten Sie eigentlich gerne in Erinnerung bleiben?
Eigentlich mit meinen künstlerischen Werken. Also ich bin von Ausbildung her eigentlich freie Künstlerin und ich habe eben ein künstlerisches Werk, das ist etwas eingeschlafen, weil ich momentan als Lehrerin mein Geld verdiene. Aber das war ursprünglich mein Wunsch, eben mit meinen künstlerischen Äußerungen in Erinnerung zu bleiben.
Eigentlich so, wie ich gewesen bin.
Ja. Also ich muss jetzt nicht in Erinnerung bleiben als irgendeine berühmte Person oder sowas, aber für meine Angehörigen will ich schon, dass ich irgendwie als positive Person in Erinnerung bleibe und dass die quasi positiv auf mich zurückschauen, falls ich jetzt irgendwie sterben sollte.
Meine Taten, irgendwas Wissenschaftliches, wäre nicht schlecht, weil es von Kind aus schon mein Traum war. Ja, ich sag, meine Vorbilder waren so wie Albert Einstein, wie sie alle heißen. Aber je älter ich werde, desto mehr flacht es auch wieder ab.
Ich finde, dass auch ziemlich wichtig einfach der Charakter eines Menschen wichtig ist, also dafür, wie ich auf andere Personen gewirkt habe und praktisch was für Werte ich vertreten habe. Also Charakter einfach das Wichtigste, dass ich immer meine Lebenseinstellungen, die ich hatte, praktisch weitergegeben habe an meine Familie, an meine Freunde.
Was bleibt eigentlich, wenn wir einmal nicht mehr da sind? Tobias Weiler hat für uns Stimmen und Gedanken gesammelt. Heute, am Toten Sonntag, aber überhaupt in diesen Novemberwochen, gehen ja viele Menschen auf die Friedhöfe, besuchen die Gräber. Dort sind sie den verstorbenen Angehörigen nahe. Allerdings, die Friedhofs- und Trauerkultur verändert sich. Vielleicht nehmen wir ja in 20 oder 30 Jahren die Urnen mit der Asche unserer Liebsten mit nach Hause, stellen sie ins Regal oder verstreuen die Asche im Garten. Das, was jetzt schon halblegal immer wieder mal gemacht wird, könnte zum Trend werden. Schon jetzt stehen besonders die kirchlichen Friedhöfe unter einem enormen Druck, wirtschaftlich, aber auch gesellschaftlich und weltanschaulich. Eine Studie der Universität Rostock hat die Zukunftsfähigkeit evangelischer Friedhöfe näher beleuchtet.
Wenn Friedhof nur ein Ort für Tote ist, dann wird er sterben.
Thomas Klee ist Professor für praktische Theologie an der Universität Rostock. Er hat mit einem Team untersucht, ob evangelische Friedhöfe angesichts des rasanten Wandels der Bestattungskultur noch eine Zukunft haben. Ein Befund, eine veränderte Friedhofskultur.
Pflegearme Gräber, möglichst pflegefreie Gräber, weil nicht sichergestellt ist, wer sich um die Gräber kümmern wird.
Als weitere Option für die Zukunftsfähigkeit kirchlicher Friedhöfe nennt Thomas Klee:
Die Grabarten müssen erweitert werden. Viele Friedhöfe haben einen alten Baumbestand. Es spricht überhaupt nichts dagegen, Baumbestattungen auf alten Friedhöfen zuzulassen. Da, wo es alte Mausoleen gibt, könnte man eventuell auch ein sogenanntes Kolumbarium einrichten. Also wenn man so will, einen kleinen Indoor-Friedhof.
Wie zum Beispiel in dem Dorf Kirchstück südlich von Schwerin.
Wir befinden uns jetzt hier in der ehemaligen Eversschen Grabkapelle und das ist jetzt umgebaut worden von uns zu einem Kolumbarium.
Jürgen Hansen engagiert sich ehrenamtlich für den Erhalt des Friedhofs. Neben dem Kolumbarium wurde bereits ein anderes Projekt realisiert. Eine Freilichtbühne am Rande des Friedhofs. Das hat zwar zu heftigen Diskussionen in der Gemeinde geführt, aber
wir haben das jetzt seit 4 Jahren und wird wunderbar angenommen. Wir haben hier Festivals mit 120, 150 Leuten auf dem stillgelegten Teil des Friedhofs.
Ein Problem, viele Friedhöfe machen Verluste. Allein über Gebühren lassen sich Friedhöfe oft nicht mehr finanzieren. Dirk Pörschmann, Direktor des Museums für Sepulkralkultur in Kassel, fordert deshalb eine finanzielle Unterstützung der Friedhöfe durch die Kommunen.
Wieso werden Museen, Theater, Parkanlagen vom Steuerzahler in der Weise mit unterstützt? Und wieso werden Friedhöfe über Gebühren finanziert?
Die Zukunftsfähigkeit kirchlicher Friedhöfe zu sichern, ist ein schmaler Grat. Einerseits sich zu öffnen und Leben auf den Friedhof zu holen, andererseits aber auch die christlichen Wurzeln und die Pietät nicht zu vernachlässigen.
Wie zukunftsfähig sind evangelische Friedhöfe? Über einen Wandel in der Friedhofs- und Trauerkultur berichtete Michael Hollenbach. In den christlichen Kirchen heißt der heutige Sonntag Totensonntag oder auch Ewigkeitssonntag. Es wird erinnert, dass es ein Leben danach gibt. Die Texte der Bibel erzählen von einem neuen Himmel und einer neuen Erde. Oder da wird ein himmlisches Jerusalem ausgemalt. Aber das ist doch alles meist sehr fern. Oft bleibt die Vorstellung von einem ewigen Leben doch ziemlich blass. Was ist damit eigentlich gemeint? Darüber hat mein Kollege Klaus Hofmeister gesprochen mit Thorsten Dietz. Er ist Professor für systematische Theologie an der Evangelischen Hochschule Tabor in Marburg.
Herr Dietz, die Ewigkeit kennen wir ja in unserer Alltagssprache fast nur als drohende Langeweile. Wir klagen, etwas dauert ewig und 3 Tage oder wir sind ewig in irgendwelche Warteschleifen. Wie langweilig ist die Ewigkeit, von der die christlichen Kirchen reden?
Naja, Gott sei Dank reden die christlichen Kirchen nicht von der Ewigkeit, vor der viele sich zurecht fürchten. Ewigkeit im Sinne endloser Zeit wäre natürlich tödlich langweilig, wenn alles immer weiter und weiter und weiter geht. Gott sei Dank ist Ewigkeit etwas anderes. Es ist nicht endlose Zeit, sondern erfüllte Zeit. Zeit, wie wir sie in den besten Momenten unseres Lebens kennen, wenn wir küssen, wenn wir Musik machen oder Sport. Darum geht es also, um erfüllte Gegenwart.
Erfüllte Gegenwart, die dann aber doch sowas ist wie dauernde Erfahrung, also der ewige Kuss?
Wenn man so möchte, und ja, da sind wir immer dabei in Glaubensfragen, es ist so und anders, es sind Bilder, wir versuchen uns daran anzunähern, wir haben aber eigentlich keinen Begriff davon. Mhm.
Im Mittelalter sahen die Menschen ihr Leben ja eher als Jammertal. Da konnte man sich dann alles Schöne für die Ewigkeit ausmalen und die Theologen haben damit getröstet, vielleicht manchmal auch vertröstet. Wie kann die Ewigkeit heute noch Kraft oder Faszination entfalten, wenn Sie davon reden?
Ja, es ist immer eine schlechte Idee, wenn man sich Dinge erstmal schwarz malen muss, damit das eigene Produkt besser glänzt. Also man sollte nicht so tun, als wäre dies Leben ein Horrorfilm, in dem wir eingeschlossen sind, sodass wir alle hoffen, da irgendwann rauszukommen. Sondern ich würde umgekehrt sagen, wir sollten dieses Leben als ein Trailer verstehen, ein Teaser, wo lauter schöne Verheißungen und Versprechungen drin sind. Und Hoffnung auf Ewigkeit heißt, das Gute, Schöne, Gelungene, was wir ansatzweise in diesem Leben verspüren, mehr davon. Es ist ein Versprechen, das kann nicht alles gewesen sein.
Also eine Kostprobe, wenn man so will, des Besten. Wann ist das eigentlich? Ewigkeit ist ja für uns immer mehr so eine zeitliche Kategorie. Ist das irgendwann in ferner Zeit oder ist das vielleicht heute schon?
Das ist etwas, was hier und heute schon beginnt. Also im christlichen Glauben ist die Überzeugung, dass in der Begegnung mit Jesus für die frühen Christen so ein Vorgeschmack war, dass sie gesagt haben, das ist es. Das ist ein Ausblick darauf, was wir nach unserem Tod und am Ende dieser Welt erwarten. Aber es beginnt schon jetzt und wir wollen in diese erfüllte Gegenwart hineinleben.
Muss man sich die Ewigkeit verdienen hier auf Erden? Ist das eine Belohnung oder gibt es das für alle?
Alles, was man sich auf Erden verdienen kann, ist vom Wert dann halt auch entsprechend begrenzt wie die eigene Leistungsfähigkeit. Und die christliche Hoffnung auf Ewigkeit heißt, es geht nicht um Verdienst, es geht um ein Geschenk. Es geht um 1000-mal und unendlich viel mehr, als man sich je verdienen könnte. So wie das Leben schon ein Geschenk ist, ist es ein Vorversprechen auf eine viel größere Gnade.
Ein Ausblick in die Ewigkeit, beziehungsweise was Theologen darunter heute verstehen. Klaus Hofmeister sprach darüber mit Thorsten Dietz. Er ist Professor für systematische Theologie an der Evangelischen Hochschule Tabor in Marburg. Für die Ewigkeit. Was bleibt eigentlich, wenn wir von dieser Erde gehen? Darum geht's heute im Himmel und Erde Sonntagsthema. Der Eiskünstler Jörg Funk aus Schuppach im Kreis Limburg-Weilburg hat eine ganz eigene Art gefunden, die Sehnsucht nach Ewigkeit und die Vergänglichkeit des Lebens miteinander ins Gespräch zu bringen. Er stellt Eiskreuze her.
Wir stehen im eiskalten Kühlraum von Jörg Funk. Hier sind es -6 Grad, also nichts für Frostbeulen. Und hier lagern die Eisblöcke, die er vorher in einer speziellen Maschine hergestellt hat. Eine Art Wasserbad, in dem die Eisblöcke 2 Tage lang wachsen. Und aus so einem Eisblock entstehen dann die Eiskreuze, sagt Jörg Funk.
Ein Roheisblock, der 150 Kilo wiegt, dann kann man ein 1 Meter großes Eiskreuz herstellen. Das wird mit Kettensägen eigentlich gemacht. Neu ist, dass wir halt noch dazu Schriften in dem Eis zeigen können.
Mit einer Kettensäge wird die Form geschnitten, dann Name, Geburtsdatum und Todesdatum mit Spezialtechnik in das Innere des Eises eingraviert. So bleibt die Schrift auch während das Kreuz schmilzt lange sichtbar. Pfarrer Carsten Adams aus der Nachbargemeinde Runkel hat schon Beerdigungen mit Eiskreuzen gemacht. Er findet es sehr passend.
In diesem Eis drin schillern ja viele Nuancen vom Licht und es spiegelt sich vieles wieder. Und das ist gerade bei einer Beerdigung für mich eine spannende Sache, weil ich sage, da spiegelt sich auch so das ganze Leben in all seinen Facetten irgendwie wieder. Mit den Höhen und Tiefen, mit den hellen und dunklen Sachen.
Und natürlich ist das Eiskreuz auch ein Zeichen der Vergänglichkeit, weil es nach und nach schmilzt. Also eine sehr poetische Art, sich mit dem Thema Tod zu beschäftigen. Und dazu noch eine sehr künstlerische.
Ein poetisches Zeichen der Vergänglichkeit. Der Eiskünstler Jörg Funk aus Schuppach im Kreis Limburg-Weilburg stellt Eiskreuze her. HR-Inforeporter Benjamin Müller hat ihn in seiner Werkstatt besucht. Und das war die Sendung Himmel und Erde in HR-Info. Alle Beiträge und Gespräche können Sie nachhören. Sie finden den Himmel und Erde-Podcast bei uns im Netz bei hrinforadio.de. Und wenn Sie weiter informiert sein wollen über Themen und Sendungen zum Thema Kirche und Religion, dann empfehle ich Ihnen auch unseren Newsletter. Den können Sie ganz einfach abonnieren bei uns im Netz unter der Adresse hr.de/religion. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Tschüss, genießen Sie den Sonntag.